Hello.
Hi.
Freunde, es ist lange her. Wir haben
Was genau?
für uns die letzte Aufnahme
Ach
ist lange
so.
her. Wir haben mit Returnity fast eine Woche im Voraus produziert, machen nur alle 2 Wochen. Das heißt, wir haben das letzte Mal vor 3 Wochen einen Podcast aufgenommen.
Und
Ne?
gerade.
Ja, gut, dazu später mehr. Wir machen nämlich heute direkt einen Double Take.
Marathon.
Podcast-Marathon. Ja. Wir wollen heute mal ein bisschen über aktuelle Themen aus dem Gründungsalltag sprechen. Wir haben in letzter Zeit viel Fashion, Brands gemacht, aber es fragen immer mal wieder Leute, was macht ihr aktuell, wie ist der Stand, wie sieht es wo aus? Also vorrangig Freunde und Familie, weil die anderen, mit denen sind wir ständig im Kontakt, was Businesspartner und so angeht, die wissen natürlich, wie der Stand ist. Ja, also fangen wir damit an. Wollen wir direkt mit den Fragen starten?
Ja, können wir machen. Soll ich anfangen?
Okay, ja.
Okay. Jacqueline,
Ja.
gab es kritische Stimmen aus deinem Umfeld, als du von deiner Selbstständigkeit erzählt hast?
Nein, eigentlich nicht.
Gar
Also.
keine? Keiner hat gesagt, brennst du?
Nee. Alle waren so, hatten so große Augen, habe ich so angeguckt, so, wie? Du willst deinen Job kündigen? Aber dann hatten wir ja schon den Teilzeitjob quasi in der Hinterhand. Wir haben ja nicht gekündigt, ohne einen Nebenjob zu haben. Und dann waren alle so, ach so, du hast noch eine Quelle hier, eine Einnahmequelle. Und dann waren alle entspannt. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass manche, denen ich das erzählt habe, das nicht zu 100% ernst genommen haben, auch deswegen.
Ich wollte gerade sagen, das zielt ja so ein bisschen darauf hin, ne? Wenn die so,
Ja.
als du dann gesagt hast, ja, ich mache aber noch was nebenbei und habe auf jeden
Ja,
Fall ein
genau.
sicheres Einkommen, dann so, ach so, ja, also
Ach so,
versucht sie es
ja.
mal.
Ja, genau. Also ich glaube, dass nicht alle das so 100% ernst genommen haben, dass wir hier wirklich versuchen, ein großes Ding zu machen und ja, perspektivisch natürlich darin, Vollzeit zu arbeiten. Aber es gab niemanden, der gesagt hat, was, du willst deinen Job kündigen, um was Eigenes zu machen, wie bescheuert ist das denn? Also das gab es nicht, aber wie gesagt, also ich glaube, diese Sicherheitsgeschichte, vor allen Dingen im Familienumfeld, also bei meiner Mama oder so, ich glaube, die wäre, weiß ich auch nicht, sehr nervös geworden, wenn ich keinen Teilzeitjob gehabt hätte.
Ja, also bei mir war es halt, also war es auch wirklich nur positiv. Außer bei, also bei meiner Mama war es auch positiv, aber sie meinte halt so, hast du dir das gut überlegt, weil sie ist ja auch selber selbstständig
Ja.
und kennt halt den Struggle. Und meinte so, es ist schon angenehm, im Angestelltenverhältnis zu sein, unterschätzt das nicht. Aber sonst waren eher so die Reaktionen so, oh krass, wie mutig, voll cool, halt mich unbedingt auf dem Laufenden, ich wünsche dir viel Glück. Ja.
Ja, bei mir auch tatsächlich. Hat mich
Okay.
auch überrascht. Ich dachte eigentlich, da kommt mehr Gegenwind so.
Ja, ich glaube aber auch, dass viele sich in so einem Moment auch nicht
Nicht
trauen zu
trauen,
sagen,
finde ich eine dumme Idee.
ja. Oder auch
Ja.
wenn man von der Idee erzählt hat. Weiß ich auch nicht, ob dir dann eine Freundin oder ein Freund gesagt hätte, ey,
Ich glaube, das läuft
ich
nicht.
glaube, das ist eine Scheißidee. Also ein guter Freund wahrscheinlich schon, aber
Ja.
so der Bekanntenkreis hätte, glaube ich, nicht gesagt, ey,
Mach das nicht.
das ist einfach Kacke.
Sehe ich nicht.
Ja, wir sind ja, ich mache jetzt einfach mal weiter mit der zweiten Frage, ne?
Ja.
Wir sind ja immer noch in Anführungsstrichen dabei, unseren Businessplan zu finalisieren. Das zieht sich natürlich ein bisschen einmal, weil wir ja auch noch unseren Nebenjob haben mit 20 und 24 Stunden und weil wir es sehr, sehr genau nehmen und weil wir auch öfter noch wieder neue Impulse bekommen haben, neue Ideen hatten und die immer wieder versucht haben zu integrieren. Und ja, es ist einfach irgendwie, wir wollen halt einfach, dass es perfekt wird und ich glaube, das wird es jetzt auch am Ende. Aber es gab ja schon mal so Zeitpunkte und auch Themen, wo es ein bisschen zäh wurde und sich gezogen hat und wo man so dachte, meine Fresse, Alter, wie soll man das denn jetzt irgendwie berechnen, beschreiben oder was auch immer?
Ja.
Und was waren in den Momenten so deine wichtigsten Antriebspunkte?
Ich glaube, dass immer, wenn wir ein Ursprungskonzept erweitert oder umgeschmissen haben, dass die Idee und das Gesamtkonzept dadurch noch besser geworden ist. Und deswegen, also normalerweise denkt man ja, wenn man einmal was fertig berechnet hat, so, das fassen wir jetzt nicht mehr an, weil dann müssen wir alles wieder neu machen. Wir haben jetzt aber ja unseren Finanzplan so aufgebaut, dass wir ganz schnell und ganz einfach Faktoren ändern können. Was das Ganze für mich extrem komfortabel macht, weil ich hasse diese Berechnungsgeschichten und immer wieder neue Tabellen aufbauen. Das finde ich jetzt schon richtig geil, dass das alles so easy geht. Ja, und ich glaube tatsächlich dieses, es wird besser und jeden Schritt, den wir weitermachen und Sachen doppelt machen, macht das Endprodukt am Ende noch lukrativer, noch besser und für alle Partner effektiver.
Ja. Ja, bei mir war es auch so, dass ich eben jedes Mal dann wieder gedacht habe, der Aufwand ist es jetzt aber so absolut wert einfach und dann...
Das nochmal zu machen.
Genau, es nochmal zu machen oder nochmal neu zu machen oder sich halt nochmal 3 Stunden ranzusetzen. Aber was halt bei mir auch noch immer so ein wichtiger Faktor war, war so, wenn man wieder einen externen Kontakt hatte und positives Feedback bekommen hat und wirklich dir nochmal jemand gesagt hat, Mann, das ist wirklich, wirklich eine gute Idee, so haltet unbedingt daran fest, dann war das nochmal so ein richtig großer Antrieb einfach. Und wenn wir gemeinsam so eine Idee haben, wir haben es ja witzigerweise immer, wenn einer von uns auf Toilette ist, kommt immer eine Idee wieder, warum auch immer. Das ist halt wirklich dieser Perspektivwechsel, von dem wir schon mal gesprochen haben, ne?
Ja.
Sobald man irgendwie in einen anderen Raum geht, ändert sich kurz deine Gedankenwelt und dann hast du nochmal einen neuen Impuls.
Ja.
Und diese Momente, wenn man nochmal eine Idee hat und die dann quasi droppt und bei dir dann gut ankommt, oder eben auch andersrum, wenn du mit einer Idee kommst, denn dann bin ich wieder so hyper motiviert einfach und denke so, so, weiter.
Ja, also das finde ich auch, das sind immer die geilsten Momente, wenn irgendwas extrem gut klappt, was irgendwie geplant war, wenn eine neue Idee dazu kommt, die das Ganze einfach noch geiler macht. Das sind so die besten Momente, finde ich. Und wir haben jetzt ja, darf ich schon sagen, oder? Wir sind ja mit der Social Media Strategie gestartet und haben jetzt so die ersten 2 Postings gehabt. Und hatten im vergangenen Post auch, haben wir ja einen Store beworben und hatten 2 Marken da drin, aber auch gefeatured, mit denen wir aktuell noch nicht zusammengearbeitet haben. Und die waren so begeistert davon, dass wir jetzt auch mit denen in Kontakt stehen, dass die uns in diversen Stories und Postings gefeatured haben. Und da waren wir leider nicht zusammen. Da warst du in Wildhausen und ich war hier, aber ich hatte Freunde zu Besuch. Da war ich richtig gehypt auf jeden Fall. Ja.
Das war schon echt super geil. Nächste Frage.
Mhm.
Das ist voll hier so. Hast du Angst vor dem, was kommt? Oder gibt es Themen, die dir Angst machen?
Ja, ich habe Angst, dass unser Produkt nicht so entwickelt wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Dass wir am Ende, also wir sind mit Entwicklern im Gespräch und wir werden das vermutlich halt ziemlich verzahnt mit denen angehen, dass wir nach jedem Projektstatus ja drüber schauen. Aber ich habe schon doch Angst, dass wir am Ende einen Haufen Geld ausgeben und es nicht das ist, was wir uns erhoffen. So einfach, dass es zu basic ist und nicht so unserer großen Vision entspricht. Also ich glaube, es wäre dann auch okay. Man müsste dann kurz drüber schlafen und dann würde man weiter angehen und sagen, okay, wir können jetzt aber easy das und das und das verbessern. Aber der Moment zu sagen, okay, das ist euer Budget hier, das ist das, was wir jetzt dafür gemacht haben und es ist nicht im Ansatz so das, was wir uns erhofft haben, da habe ich schon Schiss vorher.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch ein großer Punkt. Aber deswegen haben wir ja auch, also wir haben gerade viele Gespräche mit einer Agentur, die uns höchstwahrscheinlich das Produkt entwickeln wird. Ja. Und wir sind da, glaube ich, extrem genau. Also wir haben auch schon von denen als Feedback bekommen, dass wir extrem genau sind. Aber wir hatten halt irgendwie direkt von Anfang an ein extrem gutes Bauchgefühl. Die sind super ehrlich und transparent, auch was die Kosten angeht und die Arbeitsweise, die Projektabläufe. Die Planung nur für uns ist halt dieses ganze technische Thema relativ schwierig, weil wir ja beide nicht aus der Ecke kommen und uns jetzt quasi belesen haben, uns mit befreundeten Entwicklern und Leuten aus dem IT-Bereich besprochen haben, aber das war es dann eben halt auch. Und deswegen ist es, glaube ich, generell ein Thema, was für uns schwer zu kontrollieren ist und deswegen ein bisschen Angst macht, ne?
Genau, ich habe halt Schiss, dass wir nach gewissen Projektständen drüber gucken und die dann sagen, ja, das ist jetzt schon alles vorbereitet, aber Frontend, Backend ist ja auch immer eine unterschiedliche Sache. Backend können wir gar nicht beurteilen, also nur sehr schwer. wir können es halt immer eigentlich erst beurteilen, wenn das Frontend auch steht. Und wir müssen nochmal mit dem sprechen, ob die das so parallel machen, dass man jeden Schritt sofort auch sehen kann und in der Usability testen kann. Ja, das ist nämlich die Frage. Oder ob wir sonst quasi so lange darauf vertrauen müssen, bis das Frontend steht. Und dann kann halt schon eine Enttäuschung kommen. Also das müssen wir mit denen vielleicht nochmal klären. Das ist so meine größten Bedenken auf jeden Fall.
Aber wir sind ja nebenbei gerade leider ein bisschen passiv, aus Zeitgründen einfach, aber nebenbei auch auf der Suche nach einem CTO, also einem technischen Leiter quasi.
Ja.
Also wir haben immer noch, für uns wäre es immer noch am besten, wenn wir jemanden begeistern könnten, der mit in unser Gründungsteam bzw. Führungsteam kommt, der eben ja, sich um alles Technische, um die Entwicklung und die Pflege und die Verbesserung und ja, einfach alles kümmert. Das ist halt auch so ein Punkt, der relativ schwierig ist, weil die Leute einfach schwer zu finden sind, beziehungsweise alle extrem gute Jobs haben oder als Freelancer so gut verdienen, dass sie halt es überhaupt nicht nötig haben, so ein Risiko einzugehen. Und ja, das ist auf jeden Fall so eine Herausforderung, die mir auch noch so ein bisschen Bauchschmerzen macht, da wirklich irgendwie die passende Person zu finden.
Mhm.
Ja.
Ja, das stimmt.
Aber sonst, also so im Allgemeinen, so was, wenn man nochmal auf die Angst zurückkommt, das Thema technische Entwicklung und so weiter, aber auch so im Allgemeinen, was Sicherheit angeht und deine persönliche Lebensplanung, wie sieht's da so aus?
ich bin grundsätzlich nicht so der ängstliche Mensch und ich bin auch gar nicht Typ Overthinking so. Ich mache mir über relativ wenig weiterführend Gedanken so. Nicht strategisch oder so, aber ich bin jetzt nicht so eine, die ihren Lebensplan hat und sagt, ich will mit, keine Ahnung, 28 heiraten und ich will mit 32 Kinder und ich will ein Haus und also das spielt für mich alles nicht wirklich eine Rolle. Also ich habe da keinen Plan, kommt wie es kommt, sag ich mal. Und deswegen ist mir auch Sicherheit, glaube ich, nicht so ein großes Bedürfnis. Ich glaube halt immer, dass wenn irgendwas nicht klappt, dass es immer einen Weg gibt, das entweder wieder hinzukriegen oder einen anderen Weg zu machen. Und deswegen mache ich mir da echt sehr wenig Stress.
Ja, also ich muss sagen, ich mache mir schon viele Gedanken, auch um die Zukunft. Aber ich habe nicht wirklich Angst, weil ich versuche es dann immer so im Großen und Ganzen zu sehen. Und also das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass es total in die Hose geht.
Ja.
Und was verliert man dann? Ein bisschen Geld.
Im schlimmsten Fall ein bisschen Geld,
und ein paar Jahre. Aber die Jahre sind so voll mit Erfahrung und Lernprozessen, dass sie auf jeden Fall nicht vergeudet sind.
Ja.
Und das Geld ist mir nicht wichtig für mein Glück, für meine Glückseligkeit in meinem Leben. Und deswegen komme ich dann immer schnell wieder davon runter, wenn ich das Gefühl habe, oh Kacke, was ist, wenn das nichts wird, so, dass ich das einfach im Großen und Ganzen sehe und denke, okay, Linda, du bist jetzt 25, wenn sich in 3 Jahren rausstellt, dass alles Kacke ist, dann bist du 28, dann kannst du im allerschlimmsten Fall auch noch einen Master machen, wenn du keinen Job findest. Und ja.
Ja, das sehe ich nicht mal unbedingt so, dass ich sage, ja, ich kann immer noch zurück in ein Angestelltenverhältnis oder so gehen. Ich glaube schon, dass wir so gut zusammen funktionieren, dass wir auch was anderes einfach zusammen machen können.
Das glaube ich auch
auf jeden Fall. Wenn wir jetzt wirklich den Markt irgendwie falsch eingeschätzt haben und die Leute doch nicht so viel Bock auf Inspiration und neue Marken haben, es klingt schon falsch zu sagen, die Leute haben keinen Bock, neue Sachen zu entdecken, aber wer weiß. Dass dann, glaube ich, auch einfach jedes andere Projekt möglich wäre. Dass man einfach schaut, okay, können wir das Produkt, was wir haben, jetzt irgendwie so anpassen, dass es eine Relevanz hat? Oder nehmen wir den Teil davon, den wir für was anderes benutzen können und machen was Neues draus?
Ja, also ich glaube auch fest daran, dass wir zusammen was auf die Beine stellen können, aber trotzdem hat man, zumindest ich, habe ab und zu trotzdem nochmal so einen kleinen, ich weiß noch nicht, ob das Angst ist oder so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, einfach so Unsicherheit, ja.
Ja.
Ja, ich glaube aber auch, dass es normal ist. Und das ist echt super selten. Und also es wird auch immer seltener, je länger wir zusammenarbeiten und je mehr wir machen.
Ja, ich glaube, es liegt auch gerade ein bisschen an der Phase. Ne? Wir haben jetzt gerade irgendwie noch nichts Festes. Alles ist im Gange, alles läuft parallel. Man arbeitet an 15 Baustellen gleichzeitig, aber es ist wenige sind abgeschlossen und schon was Fixes, was man in der Hand hat.
So. Ja, das stimmt.
Das ist auch das, was mich zeitweise ein bisschen demotiviert hat, wo ich, oh wow. Also diese ganzen...
Oh wow. Oh,
diese ganzen, ja, und jetzt machen wir hier ein bisschen und jetzt da ein bisschen und jetzt arbeiten wir hier ein bisschen weiter und das müssen wir gerade so machen, aber dieses Nichts-Fertig-Kriegen macht mich fertig.
Ja, ja, wir haben halt auch, kann man ja vielleicht mal sagen, dass wir haben halt am Anfang, also ganz am Anfang, so in den ersten 2 Tagen haben wir so einen Projektplan gemacht, der wirklich Killer war. So. Also der war extrem detailliert, zeitlich, den Themen nach. So, wir wussten genau, wann wir was wie fertig haben wollen, quasi schon im Voraus. Dabei hatten wir noch gar keine Ahnung, was wir überhaupt wann machen müssen. Ja. Und deswegen haben wir diesen Projektplan wirklich nie wieder angeguckt.
Ja.
Hat aber einen Tag gedauert, den zu erstellen. Ja. War schon mal wichtig. Nein, aber es ist halt so, dass man, glaube ich, lernen muss, dass man viel doppelt, dreifach und manchmal auch vierfach macht.
Ja.
Und es auch in Ordnung ist. Weil du lernst halt mit jedem Mal so immer was dazu. Und das ist halt nicht so wie in einem Angestelltenverhältnis, in einem Unternehmen, wo du Leute hast, die dir sagen, wie es läuft. Oder wo alles schon 1000-mal gemacht wurde quasi und du einfach in den Prozessen arbeitest, sondern du musst dir halt alles selbst beibringen und irgendwie selbst erfahren und ja.
Ja, und du hast auch extrem viele Abhängigkeiten untereinander von den Aufgaben, ne? Du kannst gewisse Sachen nicht machen, ohne dass du die anderen nicht vorher gemacht hast. Dann hängt es auch extrem krass von deinem Geschäftsmodell ab und wie du es finanzieren willst, wann du was wie machen musst, ob du schon vorher gründest oder nicht, weil es mit Kosten zusammenhängt und so weiter und es muss halt alles einmal durchdacht sein und allein dieses ganze Durchdenken, Restrukturieren, Umplanen zeitlich, kostet so irre viel Zeit.
Ja, und die Möglichkeiten zu recherchieren.
Genau, also was macht wann Sinn, was sollte man wann wie machen?
Welche Möglichkeiten gibt es, außer was Förderungen angeht, wie viel Zeit wir damit verbracht haben, einfach herauszufinden, wo man wie eine Förderung kriegen könnte.
Ja.
Und man dreht sich da ab und zu so ein bisschen im Kreis, aber wenn man dann den Ausweg findet, dann war es das auch auf jeden Fall wert.
Ja.
Okay.
Und man sollte auch am besten nicht immer das Erstbeste nehmen, sondern sich ruhig mal die Zeit für die Recherche nehmen, weil am Ende fährt man damit, glaube ich, immer besser.
Ja, das haben wir ja jetzt auch bei den Agenturen festgestellt für die Entwicklung. Ja. Da sind die Angebote so extrem krass auseinandergegangen, dass das einfach unser ganzes Geschäftsmodell verändert.
Ja.
Oder verändert hätte.
Ja.
Und da hat sich auf jeden Fall das Nachhaken auch nochmal gelohnt und da nochmal ein bisschen weiter zu gucken.
Definitiv.
Okay, ich habe keine Fragen mehr.
Gut, dann ich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es jetzt schon beantwortet haben, die Frage, aber ich will es präzise. Was war für dich der bisher schwierigste Punkt? Also wann warst du am meisten im Struggle?
Ich war am meisten im Struggle, als wir das erste Mal unser Geschäftsmodell durchgerechnet haben und da unterm Strich einfach nur rote Zahlen standen.
Die nächsten 5 Jahre.
Weil, also wir haben es natürlich erstmal so nach, wir haben schon sehr präzise das erste Mal gerechnet. Wir haben halt mit Personalplanung gerechnet für die Akquise der Brands, haben mit Conversion Rates, Downloadraten, Absprungraten, TKPs für die Reichweite und die User berechnet, was ja dann, also die Brands und die User in Kombination machen ja dann quasi auch unsere Umsätze aus. Und das war schon alles sehr konservativ gerechnet, aber sehr genau. Und am Ende hat es einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und da dachte ich so, fuck, ohne Scheiß jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. So, da war ich wirklich, da dachte ich so, oh Mann, ey, wir müssen jetzt irgendwie, muss jetzt so der Magic Moment kommen mit der Idee, wie man damit anders Geld machen kann. Aber jetzt sieht es ja schon alles besser aus, weil das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man sich dann einfach nochmal hinsetzen musste und nochmal hinsetzen musste und auch nochmal ein drittes Mal. Und bis man dann halt wirklich so ein Geschäftsmodell entwickelt hat, was sich rentiert und lohnt und Spaß macht.
Ja.
Ja, aber das war so der schwierigste Punkt für mich, muss ich sagen.
Ich überlege gerade, was für mich der schwierigste Punkt war. Das hat mich gar nicht so hart getroffen irgendwie, weil mir war das eigentlich schon klar, dass...
Echt?
Ja. Boah, also das so, wie wir das rechnen, dass da nicht direkt die Mega-Umsätze in den ersten 5 Jahren stehen.
Ja, dass da nicht die Mega-Umsätze stehen, war mir auch klar, aber das sah ja schon sehr beschissen aus.
Ja. Also. Ja, das stimmt, aber es gibt ja halt so viele Stellschrauben in unserem Modell, an denen man drehen kann, und wir hatten echt noch einige Möglichkeiten nach oben und nach unten, in unterschiedlichen Möglichkeiten was zu bewegen. Und ich dachte mir, was mich dann abgefuckt hat, ist, okay, wir müssen dann nochmal ran, weil das halt einfach nicht mein Lieblingsthema ist, so. Aber also mir war schon klar, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber was für mich extrem schwierig war, ist zu beurteilen, ist das schlimm oder nicht. So, also was ist jetzt für einen Investor oder so beispielsweise wichtiger? Ja. Ist da weil die Userzahlen, die waren ja crazy, die wir da ausgerechnet haben, die wir dann auf der Plattform hätten. Also Unique User pro Monat waren irre gut. Die Brandanzahlen waren irre. Und dann ist die Frage, so zählt jetzt eben das Wachstum der Plattform oder zählt der Umsatz? Weil es gibt ja einen Break-Even-Point, der war halt nur nicht innerhalb der ersten 5 Jahre. Oder vielleicht war der im ersten Modell sogar...
nicht innerhalb der ersten 7 Jahre.
Ja, genau, nicht innerhalb der ersten 7 Jahre, aber...
Ja, das war generell eine Challenge, sich da erstmal reinzulesen und reinzufühlen, wie diese ganze Start-up-Branche eigentlich funktioniert. Also wann ist ein Unternehmen was wert, woran wird das bemessen, in welchen Phasen ist es überhaupt möglich, auf Investoren zuzugehen, welche Art von Investoren gibt es, welche Art von Geldgebern gibt es generell, was macht für uns am meisten Sinn, wollen wir schnell wachsen, wollen wir langsam wachsen, was für Risiken hat es, wenn wir langsam wachsen und erstmal versuchen, uns quasi selbst zu finanzieren. Macht das überhaupt Sinn? Kann man damit überhaupt das erreichen, was wir mal erreichen wollen? So, diese ganzen Fragen waren schon aufreibend auf jeden Fall, aber das war für mich auch so mit der interessanteste Part, oder ist es immer noch, weil ich glaube, da lernt man einfach nie aus. Und es gibt ja auch, zumindest, also was Investoren angeht, gibt es eigentlich ja keine Regelung. Es gibt ja einfach Leute, die investieren, bevor überhaupt ein MVP steht, also ein technischer Prototyp. Es gibt Investoren, die investieren nur in Wachstumsphasen. Es gibt Investoren, die gucken nur, was unterm Strich steht. Es gibt Investoren, die gucken nur auf das Wachstum des Unternehmens, auf die Skalierungseffekte.
Ja. Auf die Nachhaltigkeit und den ökologischen Fußabdruck und so. Da gibt es alles Mögliche.
Richtig.
Das hängt halt auch voll von den persönlichen Präferenzen des Geldgebers ab.
Und es gibt halt auch super viele Investoren, die sehr auf das Gründerteam achten. Einfach. Ja. Und wenn, also zumindest... schreiben sie es selbst so über sich. Man weiß ja dann im Endeffekt nicht, was dahinter steht, aber eben so nach dem Motto, wenn das Team passt und die Kompetenzen und der Drive und die Menschlichkeit dahinter, dann kann man auf jeden Fall was zusammen machen. Ob es genau das wird, so sei dahingestellt, aber ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Ja. Okay, ich habe noch eine andere Frage. Nicht ganz so deep. Wann oder wie kommst du in den besten Arbeitsflow? Weil ich glaube, dass das bei uns ziemlich auseinandergeht, ziemlich unterschiedlich ist.
Ja, wir haben ja schon mal festgestellt, dass du besser morgens arbeiten kannst und ich erst so ab mittags. Also zum Beispiel gestern Abend hatte ich jetzt wieder so, bin ich halt erst so um 20 Uhr. Also ich habe noch in meinem anderen Job gearbeitet und hatte dann noch einen Termin und war dann so gegen 20 Uhr wieder zu Hause. Und da bin ich richtig gut in den Flow gekommen. So, ich habe mir Beats to Think bei Spotify angemacht, habe mich hingesetzt und konnte so runterschreiben. Aber wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und selbst wenn ich schon 1,5 Stunden wach bin, bin ich nicht so der produktivste Mensch. Also dann kann ich besser nochmal was überlesen und nochmal was hinterfragen und nochmal irgendwie irgendwo rüberlesen, aber nicht so neu anfangen und so richtig in den Tunnel kommen. Das kann ich halt irgendwie am besten abends. Und was ich da, du hast noch gefragt, was ich dafür mache, ne?
Ja.
Also Musik hilft mir extrem, aber nicht kein Rumgesinge, sondern Beats tatsächlich. Und Kaffee und Energy. Nee, und einfach immer wieder der Gedanke an unsere Vision tatsächlich. Also ich stelle mir immer wieder, ich habe so Bilder im Kopf, zum Beispiel Artikel über Evau oder wie wir unsere erste Mondschau organisieren.
Ja, das sehe ich auch immer. Oh, und dann mit Michael Jackson oder so im Hintergrund, da könnte ich weinen vor Freude.
Oder wie wir auf irgendwelchen Messen sind, wie Leute unser... Ich saß zum Beispiel letztens in der Bahn und da saßen 4 Mädels, die waren alle am Handy. Und die eine war bei Instagram, die andere hat irgendeinen Artikel gelesen, die andere war bei Facebook und die andere war bei WhatsApp. Und ich dachte mir so, man, irgendwann sitzt du hier und du siehst, wie irgendjemand deine scheiß App benutzt. Ja. Ohne Scheiße. Und es wird so der größte Glücksmoment überhaupt. Und an solche Sachen denke ich dann immer und dann bin ich so motiviert, dass ich direkt loslegen kann eigentlich.
Ja. Ja, bei mir ist tatsächlich so, dass ich eigentlich morgens besser... also morgens bin ich fresh einfach. Im Kopf und generell. Also da kann ich echt ganz easy Sachen runterschreiben. Da bin ich sofort in einer extrem starken Konzentrationsphase. Und deswegen fällt es mir auch manchmal so schwer, nach dem Teilzeitjob mich abends hinzusetzen und gerade strategisch zu schreiben. Das fällt mir mega schwer. Also ich kann alles visuell machen. Das stört mich nie. Das kann ich auch bis 24 Uhr machen. Das ist auch Tageszeiten unabhängig. Aber diese Businessplan-Geschichte, die fällt mir abends mega schwer. Die kann ich morgens richtig gut. Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich in meinem Teilzeitjob jetzt einfach auch später anfange. Da fangen ja alle irgendwie erst um 10 oder so an. Und ob ich dann einfach morgens mache, weil es mir einfach leichter fällt. Irgendwie von 7 bis 10, dann um 10 da anfangen und dann bis abends.
Ja, du hast ja die Freiheit, das selbst zu entscheiden quasi.
Ja, vielleicht mache ich das jetzt. Weil das muss ich dann auch. Abends schwer.
Das muss ich halt auch. Also wir treffen uns halt oft auch nochmal nach unserem Teilzeitjob, um noch irgendwas zu machen. Und da haben wir auch schon festgestellt, dass es oftmals dann nicht mehr so produktiv ist, wie wir uns das wünschen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was sich, glaube ich, auch einfach irgendwann einpendelt. Ja. So, dass man lernt sich ja jetzt auch selbst kennen, weil früher, in Anführungsstrichen, war man ja dazu gezwungen, in einem System zu arbeiten. Also du hattest halt zwar Gleitzeit, aber schon Arbeitszeiten, weil sonst kannst du an den Meetings nicht teilnehmen. So. Und jetzt kannst du es dir ja komplett selbst einteilen. Und ja, zum Beispiel gestern Abend habe ich halt irgendwie auch noch bis 2:30 gearbeitet und dachte mir, okay, eigentlich ist es scheiße, weil du willst morgen früh bei Jacqueline sein und wenn du jetzt nur 3 Stunden pennst, so, dann bringt dir das auch nichts. Aber ich dachte mir dann auch, wieso jetzt aufhören, wenn es gerade so gut läuft und...
Ja, ja, andererseits, wieso dann nicht heute später bei mir sein? Also heute ging es jetzt nicht, weil wir hatten heute Morgen schon eine Podcast-Aufnahme zusammen mit einer Marke. Aber ansonsten, eigentlich... Also wir verabreden uns ja aktuell quasi immer zum Arbeiten. Ich glaube, das müssen wir zukünftig gar nicht so machen, sondern jeder kommt dann, wenn es ihm passt. So.
Ja.
Und du brauchst dich nicht gepressured fühlen, wenn ich schon um 7 da sitze. Aber andererseits muss ich auch mich nicht schlecht fühlen, wenn du noch 2 Stunden, 3 Stunden länger machst, weil du einfach später besser arbeiten kannst und ich früher besser.
Ja.
So, also ich glaube, für die Produktivität...
Wir haben schon mal gesagt, später wird es auf jeden Fall gut, weil dann immer jemand im Büro ist.
Es ist immer einer da, von morgens bis abends.
Nee, aber eigentlich würde halt auch lieber morgens produktiver sein und früher Feierabend haben. Aber ich krieg's halt nicht hin. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich aktuell nicht so gut schlafe. Vielleicht ändert sich das auch wieder.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Aber ja, wirklich, also stören finde ich es jetzt auch nicht. An deiner Stelle würde es mich ein bisschen aufregen, dass ich immer zu spät komme morgens.
Nö, das geht. Also das stört mich eigentlich nicht so. Ich bin ja auch manchmal zu spät. Ja, passend dazu noch eine Frage. Wie zufrieden bist du aktuell mit unserer Aufgabenteilung?
Eigentlich sehr zufrieden.
Ja?
Ja, also... Witzige Frage. Also ich finde es auf jeden Fall gut und vernünftig, dass du dich um die ganzen Content-Geschichten hauptsächlich kümmerst, weil darin bist du einfach 1000-mal besser als ich und ich kann es auch einfach teilweise nicht, weil ich die Tools nicht bedienen kann. Jetzt ist es ja so, dass was den Businessplan angeht, wir ja viel irgendwie gemeinsam gemacht haben. Was ich auch wichtig und gut finde, das ist zwar nicht zeitsparend, aber ich glaube, es ist wichtig, dass jeder in jedes Thema zu 100% einsteigt.
Ja.
Und dann haben wir die Sachen ja so ein bisschen aufgeteilt, was aber ja nicht so wirklich nach Kompetenzen war, sondern eher so...
Ja, wir haben ja alle Kapitel zusammen durchdacht und verfasst teilweise. Und jetzt geht es nur noch darum, den Feinschliff zu machen. Das ist auch das, was mich am meisten abfuckt.
Ja.
Weil das Durchdenken fand ich geil.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, genau, weil wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie soll das Business am Ende aussehen? Was sind die wichtigsten Pfeiler? Heißt das so?
Pfosten?
Naja, egal.
Nein,
also worauf baut sich das Ganze auf? Was muss im Marketing bedacht werden? Welche Mitarbeiter brauchen wir dafür? Das fand ich extrem cool. Aber diese
Marktumsatz.
Ja, genau, das war extrem müßig, weil sich das einfach bei uns so schwer fassen lässt. Schwerer als in anderen Branchen, weil wir teilweise E-Commerce quasi betrachten müssen, teilweise den Gesamtfashion-Markt, teilweise Affiliate-Apps sozusagen. Und das hat sich einfach extrem gezogen. Aber jetzt gerade diese Finalisierung, dass es nur noch sich wirklich gut liest und überzeugt, das ist halt nervig, weil wir wissen, was da drin stehen muss. Wir müssen das jetzt nur noch für andere quasi.
Ja, aber das ist halt immer die gleiche Scheiße. Das ist bei der Bachelorarbeit auch so.
Das habe ich auch gehasst, wie die
Best. Das ist halt mich, ohne Scheiß, gestern habe ich mich schon wieder so über Word aufgeregt. Ne? Also diese Sachen, die dann so Zeit kosten, wo du denkst, Mann,
das Formatierung.
Kann man dieses scheiß Bild in diesem Dokument, es ging einfach nicht. Ich habe einfach wirklich eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht.
Unfassbar.
Und ich dachte irgendwann so, Mann, das kostet einfach so viel Zeit und regt so heftig auf. Aber wir haben es ja bald geschafft.
Wir haben es fast geschafft. Ende der Woche ist Deadline.
Ja. Und zum dritten Mal.
Ja, zum dritten Mal. Aber jetzt hoffentlich die Finale. Und
dann, aber es sind auch noch ein paar Sachen dazwischen gekommen. So.
Ja, klar. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch nicht 24/7 damit, sondern wie gesagt, wir haben noch einen Nebenjob und die ganze Akquise läuft nebenbei jetzt schon, weil wir natürlich zum Start Marken auf der Plattform brauchen. Die Social-Strategie läuft nebenbei. Wir shooten dafür, wir wählen die Produkte aus.
Wir nehmen den Podcast auf.
Wir sind mit den Marken im Kontakt. Wir versuchen wahrscheinlich jetzt nebenbei noch ein bisschen die Website schon mal ein bisschen mehr Informationen über das Projekt zu geben. Wir sind dabei, die Marke zu schützen. Und das sind alles so Sachen, die fressen halt auch einfach so viel Zeit.
Ja, vor allem da ist auch wieder so dieses Thema zum Beispiel bei der Markenanmeldung. Du schreibst ja nicht einfach einen Anwalt an und nimmst den dann, sondern du schreibst halt, so wie du es jetzt gemacht hast, 10 Anwälte an, holst dir von jedem eine Meinung und von jedem ein Angebot an. Es kostet ja auch alles Zeit, dieses Vergleichen und Abgleichen.
Ja, aber erstmal reinlesen, welche Nizza-Klassen sind für unsere Marke relevant. Dann darüber nochmal sinnieren, welche Klassen müssten wir perspektivisch schon mitschützen. Ja. Was wollen wir in der Zukunft mit der Marke machen? Das muss halt auch alles einmal nochmal durchdacht werden. Und dafür muss man sich auch wieder Zeit nehmen. Das muss man im Team besprechen. Und ja, kostet einfach alles Zeit.
Ja, und das muss man sich alles ja auch irgendwie ein bisschen selber beibringen, weil du kannst das, also dieser ganze Rechtskram ist halt auch so ein Thema, wo du relativ schnell über den Tisch gezogen werden kannst. Und wir werden ja langfristig auch einen Anwalt brauchen, was das ganze Vertragswesen angeht. Und deswegen macht es, glaube ich, extrem Sinn, da jetzt auch Zeit zu investieren, um den richtigen auszuwählen.
Ja, richtig.
Ja.
Gut, habe ich noch eine Frage. Wo arbeitest du am liebsten? Wir pendeln ja immer quasi zwischen drei Orten. Wir pendeln zwischen meinem Zuhause, Elenas Zuhause und unserem Coworking Space.
In Wildeshausen haben wir auch schon mal gearbeitet.
Ja, stimmt. In Wildeshausen haben wir auch schon gearbeitet. Bei Elenas Eltern.
Ich arbeite, glaube ich, tatsächlich am liebsten im Coworking in dem großen, lichtdurchfluteten Raum mit Whiteboard.
Ja, der ist natürlich extrem geil.
Das Problem ist nur, den muss man sich eigentlich quasi ermieten.
Ja.
Nicht ermieten.
Mieten einfach.
Wow, ja. Den muss man sich eigentlich mieten und es kostet halt Geld. Und man kann da halt abends rein, wenn keiner mehr da ist. Und das haben wir auch schon öfter gemacht. Aber da habe ich irgendwie...
Abends, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Konzentration und geistigen Fähigkeiten bin, hat man an dem Abend auch gemerkt.
Hä, das ging doch voll. Du bist auch nochmal ins Whiteboard gesteppt und hast da was
aufgezeichnet. Ja, aber nur um irgendeinen Blödsinn auszurechnen.
Oh Mann, ey. Ja, aber da finde ich es super gut und ich finde es auch im Rent generell eigentlich ganz cool, aber ich mag es auch super gerne hier zu arbeiten, weil ich finde, wir sind hier bei dir auch immer sehr produktiv.
Ja, das stimmt.
Also irgendwie waren wir bei mir bis jetzt noch nicht so mega produktiv, oder?
Oh, doch, doch, da den war einen, die Finanzierung
ja, stimmt.
Ziemlich runtergerockt, das war nicht schlecht.
Ja, aber es liegt auch daran, glaube ich, dass wir, also zumindest habe ich das Gefühl, bei mir, also wir haben halt nur so eine so eine Theke quasi als Sitzfläche und da sitzt man halt nebeneinander. Und ich finde es irgendwie meistens besser, gegenüber
ne? zu sitzen. Man guckt immer automatisch irgendwie, was der andere macht und es ist immer dann, ja, kannst mal eben hier und wollen wir mal eben und man diskutiert immer alles die ganze Zeit.
Du kannst irgendwie, kann man besser kommunizieren, finde ich.
Wenn man sich gegenüber sitzt. Ja, das stimmt.
Ja, und also mir ist eigentlich immer nur wichtig, dass Licht in den Raum kommt und es irgendwie eine angenehme Atmosphäre ist.
Ja.
Und du da bist.
Ja. Sweet. Ja, ich mag es auch hier und im Rent. Also habe ich das Gefühl, sind wir am produktivsten. Ich fand es auch immer bei dir nett. Nee, echt. Aber ich glaube, es war doch immer saugeiles Wetter in der Zeit, als wir bei dir gearbeitet haben. Und du hast ja eine riesen Dachterrasse da. Und wir haben ja auch ab und an mal mit dem Laptop draußen gesessen und dann nicht so mega viel geschafft irgendwie. Und es waren auch meistens, nee, das lag aber auch an den Zeiten, in denen wir bei dir waren, weil das waren meistens Freitage oder so, wo wir dann später noch einen Termin hatten, wo wir irgendwie weg mussten, wo wir auch gar nicht irgendwie so
richtig in den
mega Flow viel kommen. Schaffen konnten.
Ja,
glaube ich.
Ja.
Ja, wie auch immer.
Gut. Ja, wollen wir noch was sagen? Also, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, in welcher Phase wir sind? Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
Also, dass jetzt hoffentlich bald das Produkt in die Entwicklung geht.
Ja, genau, ein großes Thema, womit wir uns dann als nächstes beschäftigen müssen, ist die Finanzierung.
Beziehungsweise jetzt gerade, also ich beschäftige mich gedanklich schon ein paar Tage.
Ja, ja. Also, wir sind aktuell ja noch nicht mit Investoren im Gespräch, weil dafür der Businessplan stehen muss und ein ordentliches Pitch-Deck. Dann gehen wir auf Investoren zu, aber es wird vermutlich eben auch so sein, dass Investoren nicht in uns investieren werden, solange nicht der Prototyp zumindest in der Entwicklung ist. Stehen muss der, glaube ich, noch nicht, aber der muss schon mal in der Entwicklung sein. Ja, einfach aus so, ich will nicht sagen Prestigegründen, aber Außenwirkung ist es eigentlich, geht es da nur um. Also ich glaube nicht, dass es um die um das Geld geht, was wir da investieren faktisch, weil das ist auf dem Investor-Budget bezogen nicht sonderlich viel. Aber es geht darum, so sind die bereit für ihre Idee was zu geben.
Ja, einmal das, also sind sie bereit, selbst ins Risiko zu gehen.
Genau.
Und aber auch, ja, das geht ja damit einher, meinen sie es wirklich ernst?
Ja.
Und ich glaube auch aber schon ein bisschen, um dem ganzen Theoretischen, was ja dann im Businessplan und im Pitch-Deck steht, quasi eine Untermalung zu geben und was in der Hand zu haben. Also wenn du eine bestimmte Summe an Geld investierst, dann ist es, glaube ich, schon bei den meisten so, dass die sagen, ja, ich will es jetzt aber auch erstmal sehen.
Ja, so. Ja, ja, stimmt schon.
Ja, aber ja, das ist jetzt der nächste Step. Und dann ist halt auch die Frage, sollten wir nicht vorher gegründet haben, bevor wir quasi selbst Geld investieren, weil das ist ja, sind ja Betriebskosten und deswegen wird es jetzt schnell in die Gründung gehen, schnell in die Entwicklung und
ja, wir haben quasi die ganze Zeit gearbeitet und kein Ergebnis gehabt und den nächsten Monat und den nächsten anderthalb Monat müssen es Ergebnisse hageln.
Ja.
Ja, darauf freue ich mich schon.
Wenn die gut sind.
Ja, 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 ja.
Ja, so ist so der Stand so der Dinge. Und vielleicht können wir mal ein bisschen teasern für die nächste Folge in 2 Wochen.
Yeah.
Und zwar hatten wir gerade wirklich ein extrem witziges und cooles Gespräch mit einer super, super, super lieben Gründerin.
Sympathischen.
Ja, und Inhaberin eines Labels, und zwar von der Marke Statur. Der Schmuckmarke, von der haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Ist ja so ein bisschen meine Favorite Schmuck-Brand. Und die hat wirklich, das war ein sehr interessantes Gespräch über Selbstständigkeit, über wie sie ihren eigenen Schmuck sieht, wie es dazu gekommen ist. Sie hat uns auch sehr interessante Fragen gestellt. ich war wirklich überrascht, wie gut die Fragen waren. Also wirklich richtig cool.
Ja.
Ja, und
genau, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie wir wollen, dass Avow wahrgenommen wird, was unsere Vision von Avow ist. Sie hat aus ihrem Alltag erzählt, wie sie alleine ihr Schmucklabel managt, alles handfertigt und es ist wirklich super interessant. Also nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche unbedingt reinhören.
Und es ist auch einfach so super cool, sich das vorzustellen, weil sie fertigt, aber sie hat jetzt nach der Podcastaufnahme angefangen, unseren Schmuck, also den Schmuck für uns zu fertigen, damit wir den dann shooten können. Ich finde es einfach so geil, dass man jetzt so weiß, dass sie jetzt einfach in ihrem Atelier sitzt und an dem Schmuck arbeitet und wir den dann einfach in ein paar Tagen quasi in der Hand haben und wissen, so wann sie das wo gemacht hat, ist irgendwie so echt und so cool. Und wir shooten dann auch Content mit dem Schmuck und machen natürlich auch noch einen Instagram-Beitrag und eine Story dazu, damit ihr die Marke auch kennenlernt. Und ja.
Genau, ihr könnt euch quasi dann den Schmuck, der heute, wenn ihr die Folge quasi live heute Abend hört, der heute und morgen gemacht wird, dann in 2 Wochen auf Instagram anschauen. Ja.
Und dieses Gespräch mit Stefanie hat mir auch wieder gezeigt, wie viel tausendmal geiler das ist, einfach ist, Produkte von so kleinen Labels zu kaufen. Wirklich.
Ja, mega.
Also, oh. Wahnsinn, ich sag's dir. So, gut. Ich muss pinkeln. Oh, wir müssen aufhören.
Okay, ciao.
Tschüss.
Ciao.